Motorsport ist nicht nur Technik und Stoppuhr. Es gibt auch so viel Interessantes, Spannendes und Witziges hinter den Kulissen. Und einer, der da lang genug reinschnuppern konnte, ist Jochen von Osterroth, der bekannte Motorjournalist. Also hört jetzt eine Episode aus Jochens Boxengeflüster.
Hallo, liebe Hörer. Erwähnt sich in dem letzten Drittel der Stewart-Ära öfters einen gewissen James Hunt, so möchte ich Ihnen jetzt vorab mal ein wenig über dessen Gönner erzählen. Vor fast 50 Jahren formierte nämlich Alexander Lord Haskes ein Rennteam und hüllte es nach dem Prinzip Tagesarbeit und Abendsfeste in eine ziemlich lockere Atmosphäre. Nach dem Grand Prix-Sieg über Ferrari 1975 in Sandford feierte der ungewöhnliche Lord, der später auch politisch Karriere machte, mit seinem Mann freilich bis zum Exzess. Am 28. Oktober 1950 erblickte Thomas Alexander Fermor Haskes als erstgeborener Sohn von Frederick Fermor Haskes, 2. Baron Haskes, das Licht einer durch und durch aristokratischen Welt. Seine Mutter Christian Mary McEwen, hochintelligente Tochter des Sir John Helias Finney McEwen of Marchmont in Bordcourage, wurde bereits 1955 Witwe. Da der ehrbare Herr des Hauses offenbar nicht nur ein Faible für seltene Bücher, sondern auch für ganz erlesene Tropfen besessen hatte. Todesursache: Leberzirrhose. Im zarten Alter von knapp 5 Jahren in den Stand eines Third Barons of Haskes erhoben, mangelte es dem Alexander an nichts. Er wuchs im 450 Jahre alten Familiensitz East Neston mit seinen Brüdern auf, genoss eine ordentliche College-Ausbildung und absolvierte in San Francisco ein Praktikum. Mit einer ansehnlichen Erbenmasse und genügend Kapital, teilweise durch geschickte Finanztransaktionen erworben im Rücken, schaffte sich der junge Lord 1972 einen Rennstall an. Er und sein nicht minder stattlich gebauter Freund Bubbles Horsley, den er zum Teammanager ernannt hatte, waren viel zu korpulent, um sich selbst erfolgreich hinter das Volant eines Rennwagens zwängen zu können. Beide hatten sich damit abfinden müssen, dass körperliche Fitness im Cockpit unabdinglich ist. Diese brachte aber ein junger Mann mit, der trotz seines erheblichen Marlboro-Konsums durchtrainiert wirkte und obendrein schnell fahren konnte. Name des lebenslustigen, wagemutigen Blondschopfes: James Hunt. Tja, obwohl James seiner Lordschaft 2 Jahre lang zunächst in der Formel 3, dann eine Klasse höher, außer Siegen auch viel Schrott beschert hatte, wurde 1973 beim Grand Prix von Monaco das Grand Prix-Debüt gefeiert. Trotz späten Ausfalls seines March 731 war James noch als 9. gewertet worden. Grund genug, kräftig zu feiern, und zwar bis zum Umfallen. James Shunt, wie ihn die britische Fachpresse bis dato genannt hatte, hatte die Reifeprüfung, muss man schon sagen, in der höchsten Motorsportklasse mit der Note gut abgelegt. Die interne Qualifikation im Team des Blaubütigen hatte er längst mit Bravour bestanden, nämlich das einarmige Stemmen von Bierkrügen. Getreu dem Motto: lieber Bier im Bauch als Wasser im Kopf. So beherrschte James diesen abendlichen Ausgleichssport ebenso gut wie der angeheuerte Techniker Dr. Harvey Postlethwaite. Harvey als Ingenieur und Doktor der Philosophie, wohlgemerkt gleichermaßen kompetent, hatte als Assistent von March-Konstrukteur Robin Hurd gelernt, vorhandenes Material einfach zu optimieren. Differenzen mit Hurd brachten Harvey dann die Arme des Lords. Als Einstand brachte er ganz brandneuen March mit, und den hatte er selbst beim Bau überwacht. Während sich der Doc in den ursprünglichen Stallungen des Haskes-Schlosses, unweit von Silverstone übrigens, mit der Weiterentwicklung des March befasste, stand der Heim-Grand Prix an. Diesen betritt James in einem von Mike Beutler geliehenen March 731G und lieferte eine Gala-Vorstellung, denn dem viertplatzierten James fehlten nur wenige Meter zum Siegerpodest. In den Pubs von Torster schwappte das Bier über. Podiumsplatz trotz einiger Kupplungsprobleme hinter dem Tyrrell-Duo Stewart Sever in Sandford, doch dann lähmendes Entsetzen statt Shampoos. Bei jenem GP von Holland war ja der Brite Roger Williamson bei lebendigem Leibe verbrannt. Sensationeller 2. Platz beim US-GP in Watkins Glen. Doch einmal mehr fiel dieser Haskes Handerfolg auf ein schwarzes Wochenende im Motorsport. Im Training war ja Jackie Stewarts Kronprinz François Sever von den Leitplanken regelrecht geköpft worden. Hunt und Haskes war dann natürlich nicht zum Feiern zumute. Jetzt, wo Jackie zurückgetreten ist, zolle ich nur noch einem Fahrer Respekt. Das verriet James zu Saisonbeginn 1974. Und das ist Ronnie Peterson. Umgekehrt attestierte der Schwede seinem Kontrahenten, im Watkins Glen hat der Junge mal ganz schön meinen Können abverlangt. Mit dem richtigen Auto ist der für Siege gut. Das Stichwort für den Lord, wir werden bald über einen selbstkonstruierten Rennwagen verfügen. An diesem baute Rittmeister Postlethwaite im Marstall des Schlosses. Das neue Streithaus für James Hunt wieherte erstmals bei Tests in Brasilia. Von seinem Hesketh 308, so der Name des Formel-1-Boliden, war der Lord auf Anhieb begeistert. In der ersten Saisonhälfte 1974 fuhr zunächst viel Frust mit. Technische Defekte und eine Startkollision in Dijon hatten die Stimmung des Hesketh-Teams merklich gedämpft. Doch auch Kummer lässt sich gut hinunterspülen. Lediglich beim GP von Schweden, James hatte neben seinem Vorbild Peterson in der dritten Startreihe gestanden, durfte sich diese Truppe endlich mal wieder richtig freudig ins Bierdelirium stürzen. Dritter Platz im Rennen. Dieses Resultat wiederholte sich später beim GP von Österreich. Und nach dem vierten Rang hinter Ronnie Peterson im Mossport, Kanada, verpasste in James Watkins Glen seine erste Pole Position nur um 17.000stel Sekunden hinter dem Brabham von Carlos Reutemann. Die Hesketh Workaholics, noch in leichter Katerstimmung, mussten im Rennen miterleben, dass das US-Saisonfinale erneut von einer Tragödie begleitet wurde. Der 30. des vielversprechenden österreichischen Jungtalents Helmut Kolnick war wie Sever zwischen die Leitplanken gekracht. Es gab keine Überlebenschance. James Hunt, Dritter vor dem neuen Weltmeister Emerson Fittipaldi. Als ging es überleben, verkauften die Mechaniker vor der Heimreise nach Merry Old England alles Teamsouvenirs. Selbst Verschleißteile des Wagens wie Bremsbeläge wurden verhökert. Die sich selbst auferlegte Bürde, seinem Königreich mit Rennerfolgen dienen zu dürfen, verlangte von Lord Hesketh größten pekuniären Einsatz. Win for Britain lautet die Losung für 1975. Um der Kostenseite auch ein paar Einnahmen gegenüberstellen zu können, trat man den Hesketh 308-1 ab, dem GP von Spanien, den Herrn Silla, nämlich Harry Silla und Rob Walker ab. Und diesen erwarb er dann später Harald Erdl und ein weiterer Hesketh, nämlich das Chassis 3, wurde einfach vermietet. Tja, um parallel zu den Renneinsätzen des Hesketh 308 die Entwicklung eines radikal neuen Wagens, nämlich den 308C, vorantreiben zu können, musste Alexander seine Mama konsultieren. Thema: Erhöhung seines Rennbudgets. Lady Hesketh, im wirtschaftlichen und politischen Dingen äußerst versiert, wachte über das Familienunternehmen mit einem Argusauge. Das zweite Auge verdeckte übrigens eine Klappe à la Captain Hook. Schon zu Saisonbeginn hatte die nicht nur optisch interessante Dame ihrem ältesten Filius nahegelegt, sich von ein paar gebrauchten Spielzeugen zu trennen, um den Etat für das neue Spielzeug, den 308C, aufstocken zu können. Flugs hatte der brave Sohn seinen Hubschrauber, die Hesketh-Yacht und den Rolls-Royce aus seinem Fahrzeugpark verkauft. Als Ersatz sozusagen für diese Luxustransportmittel hatte sich Alexander ein gewaltiges Motorhome angeschafft, das er streckenweise sogar eigenhändig an die Côte d'Azur chauffierte. Innen lockte eine Lümmelwiese mit allen Schikanen. Schließlich war der Kurzweil mit der holden Weiblichkeit, war der Lord keinesfalls abgeneigt. Übertroffen natürlich von seinem Paradepferd, nämlich James, dessen Overall-Aufschrift die Schwierigkeit dieser Disziplin verdeutlichte. Sex is a high-performance thing. Susie Hunt, seit 1974 ehelich mit dem Sonnyboy verbandelt, hatte die Eskapaden ihres James des Öfteren mit anderen Stuten teilen zu müssen, bald satt und konvertierte vom Rennfahrer zum Leinwandhelden an ihrer Seite. Dass ihr Neuer, nämlich Richard Burton, auch einen guten Scotch liebte, störte sie wohl weniger dabei. Tja, liebe Hörer, also nichts gegen Umgangsformen zwischen Aristokraten. Doch dass Hesketh den Agnelli-Neffen und Ferrari-Teamchef Luca Cordero di Montezemolo mit Hello Darling anredete, wirkte etwas seltsam. Oscar Wilde, 1895 wegen seiner homosexuellen Neigung zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt, hätte sich darüber bestimmt gefreut und den Lord geknutscht. Dass Alexanders Herz anders schlug, bewies seine Hochzeit 1977, nach dem Motto, lieber herrliche Dämchen als dämliche Herren, so ein Knüttelvers. Alexanders erwählte übrigens, standesgemäß natürlich, Claire Georgina Watson, Tochter von Joseph Rupert Eric Robert Watson, 3rd Baron Menton. Naja, diese Namen aber auch. Das Paar durfte sich über 2 Töchter und einen Stammhalter freuen. Beim großen Preis der Niederlande 1974 duellierten sich James Hunt und Niki Lauda um den Sieg. Spannung pur. Als der Brite hauchdünn vor dem Österreicher die Ziellinie überquerte, platzte der dicke Hesketh fast vor Freude. God save the Queen singt, kullerten Alexander ein paar freudige Tränen über das Antlitz. Noch am gleichen Abend herrschte in allen Pubs von Torster der Ausnahmezustand, der bis zum frühen Morgenstunden andauerte und danach im Schloss bis zur bitteren Neige fortgesetzt wurde. Auch Lady Hesketh hatte kräftig gebechert und musste nach dieser derartigen Tortur in ihre Gemächer getragen werden. Das gleiche habe ich schon in Monsammer erlebt, als wir sie da auch in die Gemächer tragen mussten. Beim Finale 1975 im Watkins Glen hatte James Hunt mit 33 Punkten Vierter der WM jedoch signalisiert bekommen, seine Lordschaft könne keine weitere Saison finanzieren. Tja, während Bubbles Horsley 1976 das Team mit den Sponsorgeldern seiner Fahrer Harald Erd und Guy Edwards über die Runden rettete und der Name Hesketh in der Formel 1 noch bis zum Frühjahr 1978 herumgeisterte, beschränkte sich der Lord erst einmal auf seine Ehepflichten. 1984 Sophia Christian, seine zweite Tochter, war gerade geboren, als die Premierministerin Margaret Thatcher im Hesketh-Schloss vorbeischaute. Im Gespräch gestand der Lord, seinen ihm zustehenden Sitz im britischen Oberhaus nie in Anspruch genommen zu haben. Die eiserne Lady war sprachlos, ermahnte den Hesketh, er solle seine Pflichten als Lord endlich mal nachkommen und fügte beim Abschied hinzu, ich erwarte das einfach von Ihnen. Alexanders Mutter, gerade mit dem Order of the British Empire geehrt, votierte ebenfalls dafür. So stürzte sich also Lord Hesketh in die Politik und brachte es unter Maggie Thatcher vom Umweltbeauftragten 1990 bis zum Minister of State des Handels- und Industrieministeriums. Im House of Lords avancierte er zum Governor Chief Whip und wurde mit dem KBE, das ist der Knight Commander of the Order of the British Empire, bedacht und kümmerte sich um Major, und zwar John Major, auch um die Finanzen und die britische Positionierung im Maastricht-Abkommen. Als Schatzmeister der konservativen Partei musste er allerdings 2006 wegen eigener finanzieller Probleme diesen Posten aufgeben. Am 7. April jenes Jahres war nämlich seine Mutter, die stets alles im Griff hatte, gestorben. Schweren Herzens musste er den Familienbesitz Easton Neston verkaufen. Geschäftlich, ganz gleich, ob als Hersteller von exotischen Motorrädern, von denen er in 2 Jahren insgesamt nur 179 auf die Räder brachte, oder als Geschäftsführer der British Mediterranean Airways oder Berater einer kasachischen Airline, war ihm wirklich keine Fortüne beschieden. Erfolgreich und beliebt war er inzwischen aber, und zwar der gattenschlanke Lord, nicht mehr dick, freilich als Präsident des British Racing Drivers Club, den er von 1994 bis 1999 geführt hatte. So viel über Lord Hesketh.
Das war der Blick hinter die Kulissen des Motorsports aus der Reihe Jochens Boxengeflüster.